Ciao zu Zimmer 102, dem Hotel- und Reisepodcast. Wer dranbleibt, erfährt, wie es ist, mit einem Pokerspieler verwechselt zu werden, wie es sich anfühlt, von Yasser Arafat umarmt zu werden und wie man von der Tabakplantage ins Adlon kommt. Heute bei uns zu Gast Raffaele Sorrentino. Wenn es euch gefallen hat, dann schaut doch mal bei Instagram oder YouTube vorbei. Jeden Freitag kommt die neue Folge von Zimmer 102, überall, wo es Podcasts gibt. Und wenn ihr auch Bock auf guten Wein habt, dann hört doch mal bei Terroir und Adiletten rein.
Na Schatz, wie war dein Tag heute?
Mein Tag war ganz gut, aber sag mal, heute unser Gast, der ja heute kommt, ne? Der ist ja lange Concierge gewesen. Mhm. Und ich habe mir gedacht, du hast doch mal erzählt, dass du im Claridge's auch immer am FO hast ja gearbeitet. Mhm. Und da hast du so einen witzigen Titel mal.
Der ist nicht witzig, der ist sehr ernst zu nehmen.
Wie war das?
Das
noch?
Ist die altmodische Form des Supervisors oder Schichtleiter namens Chef de Brigade.
Das könnte ja, also das hört sich an wie aus den 80er Jahren im Grand Hotel.
Naja, ist schöner als Schichtleiter.
Das stimmt. Aber erzähl doch mal, was hast du denn da als Chef der Brigade so alles gemacht?
Ich habe da, ich war Schichtleiter. Ich habe.
Benutzt ja doch das Wort.
Ja, Chef der Brigade. Ich war dafür verantwortlich, dass der Check-in und der Check-out in meiner Schicht smooth läuft. Also, dass da alles funktioniert und alles super klappt. Und
erzähl Zimmer mal eine zugeteilt. Geschichte, wo was nicht geklappt hat. Das ist ja viel lustiger.
Naja, da gibt es ganz, also wirklich sehr, sehr viele. Aber eine Story finde ich sehr witzig, die hat mit Justin Bieber zu tun. Ja. Justin Bieber war damals wirklich, das war die Anfangszeit, wo er gerade Fame wurde. Und ich weiß nicht wie, aber es kam heraus, dass er bei uns wohnt. Und dann war die ganze Straße belagert mit hyperventilierenden Teenagern. Und zwar, normalerweise war das Claridge's echt sehr, sehr gut. Da wurde nichts nach außen getragen, aber sie haben es irgendwie geschafft, es rauszufinden.
War das ein anderer Chef der Brigade, der das erzählt hat vielleicht?
Nein, das wären wahrscheinlich, weiß nicht, gab es da schon Social Media? Ich weiß gar nicht.
Irgendwie haben sie es rausgefunden. Du tust ja so, als wärst du 100. Klar gab es das in Social Media schon.
Facebook gab es da. Instagram gab es, glaube ich, noch nicht zu der Zeit.
Okay.
Naja, auf jeden Fall haben die das irgendwie rausgefunden. Und wir hatten ja regelmäßig Hollywood und alles da. Und normalerweise sind die über den Hintereingang rein und raus. Aber auch da waren die. Die waren rund ums Haus. Die waren überall. Das war wie, weiß ich nicht. Es war auf jeden Fall echt schrecklich. Die haben sogar auf der Straße gecampt. Die haben Zelte aufgestellt und haben da auf der Straße geschlafen. Da musste in der Nacht 100 Mal die Polizei anrücken, um die Zelte wieder wegzuräumen. Es war wirklich schlimm. Und man muss dazu sagen, wir hatten richtige Kanten in der Security. Also wir hatten 3 Leute pro Schicht in Security-Mitarbeiter. Und das waren alles Rugby-Spieler. Das waren richtige Geräte. Die waren mindestens 1,80 und ich glaube 4-mal so breit wie ich in der Schulter. Die konnten mich auf einem Finger tragen. Das waren Maschinen. Auf jeden Fall, diese Maschinen haben ja dann zusammen mit der Security von Justin Bieber und der Mutter, die war auch dabei, den Weg zu seinem Bus freigeräumt. Weil der Bus war dann auch da, weil war ja eh schon wurscht. Und dann haben die Mädels angefangen zu sagen, dass die Männer sie sexuell belästigt hätten, beziehungsweise unsittlich berührt. Und dann hieß es, Mädels, ran an den Speck. Und dann mussten wir Mädels in unseren hohen Schuhen und wir hatten eine Perlenkette rum, als Uniform, mussten dann in unserem Kostümchen mit Besenstielen die Teenies auf Seite räumen. Irgendwie.
Also das war wirklich hört sich so an, als hättet ihr die da weggeknüppelt.
Ja, haben wir auch. Also fast.
Was?
Naja, wir haben die weggeschoben. Ich war kurz davor, die eine oder andere zu prügeln, aber ich habe mich zusammengerissen. Das war wirklich schlimm. Vor allem diese Lautstärke und diese Respektlosigkeit. Dann ging der hinter uns vorbei und du wusstest genau, obwohl du ihn ja nicht gesehen hast, weil du mit dem Rücken zu ihm standst, wusstest du genau, wo er gerade ist, weil dieser Druck von diesen Weibern, das war unfassbar. So stelle ich es mal vor, wenn du Cowboy bist und Kühe einsperrst. Wirklich.
Oh, das ist ein schöner Vergleich.
Ja, wirklich. Nur, dass du da keinen Besenstiel hast. Wir hatten nur einen Besenstiel.
Wahnsinn.
Aber unsere Security hat gesagt, nehmt einen Besenstiel mit, weil sonst schafft ihr das nicht. Und ich habe ja eine große Fresse. Ich habe gesagt, ich brauche das nicht. Und im Nachhinein dachte ich mir, boah, Gott sei Dank, ey. Es war hart. wirklich hart.
Hast du den denn dann auch gesehen wenigstens?
Hat den er sich Justin wenigstens Bieber.
Der Justin Bieber bei euch bedankt?
Nee, und seine Mama war super, super anstrengend. Boah, die war super unangenehm. Und damals war er ja 14, 15. Damals war er wirklich noch, also das war Anfangszeit, da war der ja noch Teenie, da hatte der noch Pickel im Gesicht und diese komische Vorhangfrisur.
Die gehypteste Zeit, oder?
Wahrscheinlich. Ja, ich glaube schon. Da hatte der dieses Baby, 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 Lied.
Wow. Okay, wir hören jetzt auf, weil Gesang ist ja nicht so deine Stärke, glaube ich. Schöne ist, dass jetzt gleich einer kommt, der bestimmt auch die eine oder andere Geschichte zu erzählen hat von, weiß nicht, ob er jetzt mit Besenstielen schon Fans vor dem Adlon weggekehrt hat, aber Raffaele Sorrentino ist heute unser Gast. Wir freuen uns riesig.
Auf jeden Fall.
Herzlich willkommen bei Zimmer 102.
Dem Hotel- und Reisepodcast. Und heute zu Gast, super, super spannend, Raffaele Sorrentino. Raffaele Sorrentino war oder ist Concierge. Ich würde sagen, du bist noch immer ein bisschen Concierge und das kann man, glaube ich, auch gar nicht ablegen. Und war sogar als ausgezeichneter weltbester Concierge und das Ganze dreimal. Herzlich willkommen.
Vielen Dank. Freue mich, hier zu sein.
Wir freuen uns auch, dass du da bist. Was, hast du eine lange Anreise? Du kommst aus dem Westen, ne?
Ich komme aus dem Westen. Das wird sich nicht schlecht haben. Das ist tatsächlich so. Ich habe mein Büro in der Nähe von Interconti.
In der Nähe von unserem Tierarzt, tatsächlich.
Ach so, vielleicht ist er in selben Haus. Wo ist euer Tierarzt?
Am Lützeufer.
Ja, und in dem Haus auf jeden Fall im Büro.
Genau, da habe ich mal deinen Mitarbeiter getroffen mit deinem Hund.
Der leider eingeschläfert
ist. Oh nein. Ist, ja. Oh, das tut mir leid.
Vor 3 Wochen, ja.
Oh Gott.
Trauerspiel. Naja.
Themawechsel, das ist ein unangenehmes Thema.
Genau, wir sind ja hier, um über positive Dinge zu sprechen.
So ist es. Und Erfahrungen.
Und genau.
Und True Crime Stories. Und ich glaube, da gibt es heute ganz schön viel.
Wie viele Stunden haben wir denn?
So lange du willst, ne?
Ich glaube, da können wir wahrscheinlich mehrere Tage reden, was du alles erlebt hast, oder?
Oh, es wird auf jeden Fall ein Buch geben.
Oh.
Großartig.
Ich habe vor, 2024 bis 2026 aufzuhören. Da bin ich nur 61 bis 63. Und dann will ich ein Buch schreiben, auf jeden Fall.
Ja, mega. Das hatte ich auch mal vor.
Über dein Leben?
Naja, sagen wir so, ich empfinde, dass mein Leben spannend war. Spannend war Nummer eins, ich bin mit 14 berufstätig geworden. Mein Vater war selbstständiger Schneider aus Neapel, pleite in den 70er Jahren. Kam die Konfektion, Marzotto, wie die alle heißen. Und er war pleite. Und wir waren 4 Söhne. 4 hungrige Söhne. Ja. Und der sagte, so wie der Patriarch, ne? Er sagte, tut mir leid, ihr müsst arbeiten gehen. Wir waren die 3 Ältesten, 17, 16, 14. Dann gab es unseren kleinen Bruder, der war 7. Und da wurden wir alle zum Arbeiten geschickt. Und ich habe angefangen in Tabakplantagen. Ich habe im Sommer Tabakernte gemacht, total spannend. Und dann als Maurer. Und dann bin ich als noch nicht 15-Jähriger am Comersee angekommen und habe ich am Hotel, als Hotelpage in der Villa d'Este am Comersee angefangen.
Krass.
Ja, also von Neapel zu Villa d'Este. Wenn ihr nachher Villa d'Este googelt und Neapel, dann wisst ihr, was ich meine.
Ein weiter Weg.
Ja, aber auch von der Atmosphäre oder von Ambiente. Ne? Also sagen wir so, ein Sohn eines Schneiders, der ja gut Geld verdient in den 70er und in den 60er auch. Aber dann kommst du ein bisschen in ein Ambiente, amerikanische Juden mit viel Geld, Familien, Mr. Goldman, Mr. Lane, Mr. Black, wie die alle hießen. Ne? Wo die Zimmer damals 3,5 Millionen pro Nacht bezahlt wurde.
Wahnsinn.
Und mein Gehalt waren 650.000 Lire für Monat Arbeit.
Wahnsinn.
Ja, also das war schon eine andere Welt.
Wie lange warst du da?
Na, ich war 3 Sommersaison da. Das war ein Sommerbetrieb.
Ja.
Heute ist ein bisschen länger, die Saison. Die machen nur 2-3 Monate zu. Da habe ich danach in St. Moritz gearbeitet, im Carlton als Hotelpage. In Paris, ich war in London, Barcelona, San Francisco. Und dann bin ich nach Deutschland gekommen, 1984. Und habe in München mein Aspage wieder angefangen, weil ich konnte natürlich kein Deutsch, kein Wort Deutsch sprechen. Ja, und dann nahm alles seinen Weg bis 1998 ins Adlon.
Krass, ne?
Wahnsinn, ja.
Wo hast du in München gearbeitet?
Oh, das kennt ihr gar nicht. Das ist das Grand Hotel Continental. Das ist geschlossen, das gehört jetzt dem Arbeitgeberverband. Mhm. Das war früher neben Aubergine.
Okay,
ja. Als ich 98 zum Adlon kam und Karl-Heinz Hauser da war, dann schauen wir uns an und sagt, wir kennen uns. Er sagt, ja, woher denn? Sag, ich war früher im Aubergine und ich habe bei euch in Conti immer das Eis geholt. Und zwar, die Eismaschine war bei denen anscheinend immer kaputt. Und die haben immer Eiswürfel bei uns geholt.
Die wollten sich die Eiswürfel sparen wahrscheinlich.
Ja, wahrscheinlich.
Das Wasser. Clever.
Ja, und das war eine sehr spannende Zeit, ja.
Ja, krass. Ja, ich muss ja sagen, ich wollte ja, während meiner Ausbildung wollte ich Concierge werden. Ich habe und ich war, glaube ich, 4 Monate Page und habe unter Massimo Francucci gearbeitet.
Ah.
Ja, genau.
Eine Legende.
Und ich habe ihn heute noch in meinem Herzen und wir tauschen uns auch oder wir schreiben uns zu Geburtstagen und so weiter. Und der hat mich so fasziniert, diese Art, wie er gearbeitet hat. Und der war immer ruhig. Da konnte kommen, was wolle, der war immer ruhig. Champions League Finale, da kam jemand und hat gesagt, er will heute Champions League Finale Ticket haben. Und dann hast du mir gesagt, ja, ich guck mal, was ich machen kann. Und ich dachte mir, hey, das ist doch unmöglich, das ist ein Ding der Unmöglichkeit. Hat er mit seinem Handy darum, ein bisschen angerufen, zack, hatte der die besten Karten. Und das hat mich so fasziniert. Und der hat aber damals zu mir gesagt, Jenny, du bist so ein Sonnenschein. Das Concierge-Leben ist echt hart. Und manchmal muss man Dinge machen, das ist für ein junges Ding wie dich, das ist schon tough. Überleg dir das gut. Und dann habe ich mir gedacht, okay, ich überlege mir das. Dann habe ich so ein bisschen gelöchert und noch ein paar Fragen gestellt. Und dann hat er immer gesagt, wenn du das wirklich willst, wenn es das Einzige ist, was du möchtest, dann kannst du es schaffen. Aber irgendwie war ich dann so auch von der Rezeption angetan, dass ich mich dann so entschieden habe. Aber Concierge, ich fand es schon immer toll. Ich finde es total faszinierend.
Also sag mal, als Concierge, je schwieriger, desto
besser, ne?
Ja. Das ist so ein bisschen Sport, ne?
Ja.
Und dazu kann ich eine Geschichte erzählen. Ich war Concierge in diesem Conti in München. Und die Münchner Operfestspiele sind bekannt.
Ja.
Ne? Und am 31. Juli war damals in der Regel die Meistersinger von Nürnberg. Dirigent war damals der Kläuber. Kennt ihr bestimmt nicht. Ein sehr schüchter, introvertierter Dirigent. Und Karten zu bekommen war nah an die Unmöglichkeit. Und dann, die Vorstellung fängt immer um 16 Uhr an, weil diese Oper ist ewig lang, ich glaube über 6 Stunden. Boah. Da kam ein Porsche vorgefahren mit Düsseldorfer Kennzeichen und war so ein etwas 50-jähriger Herr mit einer Ende 20-jährigen junge Frau. Und der kam ins Hotel und ich stand da mit meinem goldenen Schlüssel als Concierge. Ne? Und der fragte schon mal, wer ist hier der Concierge? Und da sagte ich, na, da bin ich. Sagt, also wenn Sie wirklich gut sind, dann besorgen Sie mir 2 Karten für die Meistersinger von Nürnberg um 16 Uhr. Es war ungefähr 14 Uhr, 2 Stunden vor Vorstellung. Und da sagte ich, mein Herr, ich bezahle Ihnen pro Karte 1000 Mark. Und sie sagt, also ich möchte mal schon mal klarstellen, dass wenn ich die besten Karten bekomme, der gedruckte Preis sind 312 Mark. Und Sie wollen 1000 Mark dafür zahlen. Sagt er, ja. Würde es Ihnen was ausmachen, die 2000 Mark auf den Tisch zu legen? Kein Problem. Er nahm natürlich sein Bündel Tausender, damals diese braune, ja, schöne Tausenderscheine, legte die 2000 auf den Tisch. Ich ziehe mit der linken Hand ziehe das Geld runter, mit der rechten Hand mache ich die Schublade auf und ziehe 2 Karten für die Meistersieger von Nürnberg aus der Schublade. Und er guckt mich an und sagt, wie? Er sagt, ja, Sie wollten 2 Karten, die hätte ich Ihnen gegeben. Vielleicht auch für 400. Aber wenn Sie 1000 sagen. Und am nächsten Tag fragte er dann den General Manager. Dann sagte ich, dachte wirklich, oh je, jetzt sagte er, ich habe ihn über den Tisch gezogen. Weil er hat wirklich über den Tisch gezogen, die 2000 da. Ne?
Ja, ja.
Und das sagte, hören Sie mal, sagt, diesen Mann hier, den müssen Sie sich warm halten. Sagt, er ist ein Guter. Ja, also.
Ja, es ist schon, es ist echt faszinierend, was man da so erlebt. Und also ich weiß noch, meine absurdeste Concierge-Situation, und ich war ja nun mal Page, also sprich, für alle, die es nicht wissen, der Handlanger des Concierges.
Ist korrekt, ja.
Ja, ist ja wirklich so. Wir mussten immer den Blödsinn machen. Wir mussten
Karten holen,
verkaufen, zu Wiesenzeit, wie oft ich da im
in Zelt, Tickets Gott, abzuholen, Tickets kurzfristig. Abholen.
Genau, ganz kurzfristig stand ich da mit
meiner Hippodrom, oder?
Oh, Wahnsinn, mit meiner blöden Pagenuniform. Ich kam mir immer so doof vor. Und da war ein Moment dabei, wo ich mir dachte, um Gottes Willen, was mache ich jetzt? Und da bin ich auch zu Massimo gegangen und habe gesagt, Massimo, da ist ein älterer Herr, der möchte eine Frau haben für heute. Dann sagt er, ja, kein Problem. Hast du gefragt, was sein Budget ist? Sag ich, nein, ich war so perplex. Ich war damals, wie alt war ich? Ich 18, 19. Ja. Und dann war ich total überfordert auch, weil ich kam aus einem kleinen Dorf, da, ne, da ist das alles ganz weit entfernt. Und dann war das so selbstverständlich. Und dann hat er da auch gesagt, ja, jetzt musst du noch mal fragen, was sein Budget ist. Ich kann doch jetzt nicht fragen, was sein Budget ist. Dann sag ich, doch, geh da hin.
Vor allem für was denn?
Ja, genau. Dann sag ich, du musst noch fragen, was genau. Und dann traust du dir das zu? Und dann sage ich, oh Gott. Und dann bin ich da hin, knallroter Kopf, nass geschwitzt. Sag ich mir, also,
was möchten Sie genau
haben? Also es gibt da verschiedene Varianten. Also um was geht es Ihnen denn genau? Und ihm wurde es aber auch unangenehm. Und ich glaube aber nur, weil ich so perplex auch war in der Situation. Heutzutage mache ich das easy peasy. Das habe ich ja, weil wie viele Frauen habe ich schon bestellt in meiner Laufbahn. Aber damals war es echt schlimm.
Wusstest du das?
Jetzt bin ich total
entsetzt. Ich habe auch schon mal einen Mann bestellt. Okay. Auch für eine Frau. Oh, ja, aber dann. Auch viele Männer für Männer.
Wahnsinn.
Ah. Ja, das ist, gehört dazu. Gerade an der Rezeption.
Ich muss ganz ehrlich sagen, sogar als ehemaliger Concierge im Hotel wundert mich, dass das immer noch eine Nachfrage ist dafür.
Doch.
Weil ich hatte das Gefühl, in Zeiten vom Internet, also meine Aktivzeiten, war die Anfrage, die war fast wie verschwunden.
Ja, nee, doch.
Und ich hatte das Gefühl, dass die Leute diese Blose nicht mehr. Mm. Darf ich auch noch mal eine Geschichte erzählen?
Ja, ja, bitte. Los.
Weil die ist einfach toll. Ich hatte Nachtdienst in München. Und es war 2 Uhr nachts und da kommt ein japanischer Gast zurück, etwas angetrunken. Und dann so wie die Japaner so Englisch sprechen, ne, so, Sir, I'm looking for a bar. Und ich sagte, oh, you're looking for a bar. Okay, when you go out to the right, there is the Gina Bar. No, the Gina Bar. I've been there. It's no good. Und ich sagte, okay, oh, maybe Charlie, there is a disco. No! Der wurde immer aggressiver und seine Augen, die waren rot wie ein Kaninchen. Und ich wusste ganz genau, was er will. Hm. Der wollte irgendwo einen Puff oder irgendwas haben. Und ich sagte so, Junge, wenn du das willst, musst du mir das sagen.
Ja.
Und nicht dir bar und, ne? Und dann sagt er wieder, no, Charlie is no good. Sir, I'm looking, I said, but, sir, listen. I want to fuck!
Oh my God!
Ah, sehr okay! So, ich meine, ja, als Concierge lebst du mal diese ganze. Wenn du nach Concierge dann bist. Ich habe 2 Jahre in Paris als nach Concierge gearbeitet. Das ist 1979, 1980.
Ja, ich muss auch sagen, die Damen oder Herren, die ich dann organisiert habe, waren immer in der Nacht. Also es war immer, wenn ich Nachtschicht an der Rezeption hatte. Und da waren halt teilweise keine Nachtconcierge da. Und dann haben wir das an der Rezeption gemacht. Das war schon aufregend da. Also es war schon dann so den Schritt zu gehen und zu sagen, so, ich habe es dann irgendwann ganz emotionslos dann gehandelt. Und dann war das auch in Ordnung. Aber
oh, in Paris saßen die im Lobby.
Ja, die hat man ja, dieses war, ist ja in den besten Hotels sitzen die in der Lobby.
Natürlich, in Moskau, egal wo du hingehst.
Ja. Und dann muss man halt hier das Auge aus.
Ist dann unangenehm, wenn es nicht so ist, oder?
Ja, aber man muss sie ja dann auch ansprechen. Also wir haben zum Beispiel im Claridge's war das striktes No-Go. Sobald wir vermutet haben, da sitzt eine oder einer, dann haben wir sofort angesprochen. Und wenn das dann so war, dass die 2 Stunden an ihrem Gläschen Champagner genuckelt hat, die sie noch nicht bezahlt hat und sie eigentlich darauf gewartet hat, dass es jemand bezahlt oder dass sie jemanden findet, der es bezahlt, dann haben wir so, also irgendwann dann die Security angerufen. Also wir durften die natürlich nicht...
Und die haben dann bezahlt. Nee,
ich wollte gerade sagen.
Die haben sie dann elegant nach draußen begleitet. Aber das war schon... Aber hier habe ich auch noch nie was bestellt.
Nee, also wir sind ja auch ein...
Anständiges Hotel.
Ja, genau. Ja. Ein Spaß. Ich denke, das ist, du hast mal gesagt, als Concierge, man muss mögen zu dienen, ne? So ähnlich. Oder
ja, ich glaube,
muss gewillt sein.
Ja, also nicht unterwürfig gemeint, aber ich glaube, du musst Lust haben, Probleme von anderen zu lösen oder Wünsche von anderen zu lösen. Ne? Und auch das Ganze ohne Neid. Ja, das, was du siehst, ist schon Wahnsinn.
Das hast du schön gesagt, weil das, ich denke immer als Concierge, man kennt ja den Film, der heißt glaube ich auch Concierge.
Ein Concierge zu verlieben.
Ein Concierge zu verlieben. Genau.
Michael J. Fox.
Ich glaube, nachdem man den Film gesehen hat, wollte irgendwie jeder Concierge sein oder derjenige, der den Concierge in Anspruch nimmt. Ne? Man hat da so große Autos, viel Geld, hübsche Frauen. Oh, du, das ist so eine Welt. Die ganz anders. Und ich gerade im Adlon, wir haben im Adlon, ich war sehr kurz im Adlon, 1,5 Jahre. Und was ich da alleine schon für Gäste bewirten durfte und was für Gäste da reingekommen sind, gerade auch arabische Gäste mit wirklich Plastiktüten voller Bargeld, wo man gedacht hat, um Gottes Willen, die haben da mal so 1.000 Euro Tipp gegeben fürs Team. Wo man gedacht hat, das ist ja Wahnsinn. Also es ist ja wirklich Wahnsinn. Und das war für die ja fast gar nichts, ne? Die haben das so nebenbei.
Ja, gut, die, sagen wir so, die haben sowieso ein anderes Verhältnis zu Geld, ne? Also da gibt es keine Kinder, die wie den 100er Scheine in dem Lobby rumlaufen bei den Arabern. Aber zu Adlon, ich kam zum Essen Juli 98 und ich hatte gedacht, naja, ich meine ganz ehrlich, du hast schon alles gesehen. Also, so. 3 Tage später hatten wir Brangelina. Dann hatten wir die Vorbereitung von dem von der Wiedervereinigung. Und da war Gorbatschow, George W. Bush Senior und Helmut Kohl im Hotel. Also innerhalb von kurzer Zeit waren 3, 4 Stars plus Politiker. Dann hatten wir irgendwann die gesamten Königshäuser Europa. Und da habe ich gesagt, okay, hier drehen sich die Uhren doch anders.
Mhm. Wahnsinn.
Weil, sagen wir so, ich habe so ein in einigermaßen anständigen Hotels auf dieser Welt gearbeitet. Und du denkst, ja, naja, was willst du denn anders sehen? Ne?
Ja.
Und das Adlon war innerhalb von nichts von ein Mythos. Mhm. Also, weil es wurde wieder aufgebaut. Das war nicht so eine bestehende Legende, aber diese Legende wurde, sobald dieses Hotel eröffnet wurde, war die Legende wieder da. Ne? Mhm. Und alle wollten dahin.
War es sehr anstrengend für dich oder war das eine super schöne Zeit?
War eine super schöne Zeit. War eine super schöne Zeit, weil der Gianni van Dalen, der Eröffnungs-GM, der war, ich glaube, sein Auftrag war, das Adlon zu dieser Legende wieder zu machen. Mhm. Und jetzt nicht eingebildet zu sein, aber ich glaube, er hat sich an die Führungsposten, hat er sich die besten Leute geholt. Karl-Heinz Hauser und der Mario da Cuomo an der Bar, da war der Giuseppe Rosso war. Im Restaurant. Also da waren an den Key Position, hat er sich überall wirklich die besten Leute geholt. Ne? Und ich kam ins Adlon und ich weiß ganz genau, ich habe den Dienstplan angeschaut und waren 70 Leute drauf. Boah, für den Concierge.
Was?
Ja. Wir hatten im Adlon 12 Dormen. Wir hatten 12 Gepäckträger. Und wir hatten, wenn schlecht gelaufen ist, hatten wir 20 Pagen.
20 Pagen?
Ja, also jede Säule vom Adler, jede Säule, was du im Lobby siehst, stand ein Page mit einer Mütze und weißen Handschuhe. Und es gab da ein Rotationssystem.
Ja, das kenne ich, ja.
Ne? Also, dass immer jemand im Aufzug sein muss und die Gäste, die ihr Gepäck selber schleppen. Ne? Das heißt, wenn einer dort Gepäck abgenommen hat, dann ist der eine nachgerückt und dann der andere ging sie wieder vor die Tür. Also das war ein Rotationssystem.
Wahnsinn.
Und das hat sich innerhalb von 2, 3 Jahren natürlich wieder verändert. Mhm. Dann war einigermaßen normal bis zum Mangel an Personal. Aber es war eine unfassbare schöne Zeit. Und ich hatte überhaupt kein Problem von 7 Uhr morgens bis 23 Uhr abends zu arbeiten.
Ja, das glaube ich. Ja, wenn einer das so erfüllt, dann...
Ja, also das war kein Thema.
Dann schaut man auch nicht auf die Uhr.
Was war der Gast, wo du am nervösesten warst? Gibt es da jemanden?
Oder am nervösesten gar keiner. Aber sagen wir so, die, die mich am meisten beeindruckt haben, also waren zwei. Also eine war Arafat. Mhm. Wo beim Abreise habe ich dann einer der Hoteldiener, Mohammed, gefragt, was kann ich denn auf Arabisch sagen? Und er sagte mir was, was bedeutet Gott sei mit dir. Mhm. Ich weiß auch nicht mehr, wie man das sagt. Dann habe ich das gesagt und da kam Arafat auf mich zu, umarmte mich ganz fest. Die Sicherheit wurde total verrückt. Die ist völlig ausgetickt. Dann sagte er was. Dann ging er wieder und ich fragte meinen Hoteldiener, was hat er gesagt? Er sagt, die sollen jetzt ruhig sein, du bist ein Bruder.
Ah, ja. Großartig.
Also ich kriege Gänsehaut immer noch heute, wenn ich das erzähle. Und die zweite war eine Schauspielerin, eine, also sagen wir so, mit südamerikanischer Wurzel, ich sage ihm gerne den Namen, wo ich sie aufs Zimmer begleitet habe. Mit ihrer Mutter. Die Mutter hatte ein Zimmer gegenüber, 412. Mhm. Und dann gegenüber oder neben, 410, glaube ich. Auf jeden Fall. Und ich erkläre dir das Zimmer, machte das Fenster auf, Brandenburger Tor und bla bla. Und das hat er so, have a nice stay. Und sagt, oh, are you going away? Why are you going away? Sagt, oh, because I have to work. Oh, no, sit down. Und ich sagte, oh je. Also die Situation das hatte ich nie in meinem Leben. Ja, du als Frau vielleicht.
Leider ja.
Aber als Mann denkst du erst mal, was wird das für eine Nummer hier? Ne?
Ja, ja, klar.
Und dann, das war gar nichts. Alles, was sie wollte reden, sie wollte mehr wissen über die Wiedervereinigung. Ne? Aber wenn du so eine Hollywood-Star vor dir hast, dann wirst du erst mal ein bisschen nervös. So, und jetzt kommst du runter an der Rezeption und warst du 25 Minuten weg. Und da gucken dir die Kollegen an und sagen, aha, also Sorrentino, warum waren wir so lange weg? Und sagt, wie war es, wie lange war ich weg? Ja, ungefähr 25 Minuten. Und sagt, ganz genau wisst ihr das, ja? Habt ihr das, habt ihr eine Stoppuhr? Und die wollten dann, aha, ja, nur reden, ist klar, verstehe. Also da waren die wildesten Gerüchte da, was da los war. Ja. Es waren schon
verrückt.
Aber es war schon aufregend, du hattest jede Woche irgendeiner. Und irgendwann wird es auch so Gewohnheit. Es ist nicht mehr den roten Teppich ausrollen, wieder einrollen. Das war so irgendwann sind
das Routine. Ist auch wie wenn man am Comer See lebt, dass man irgendwann die Schönheit vom Comer See nicht mehr erkennt, oder?
Ja, also ich bin jedes Jahr am Comer See.
Ja, wir dieses Jahr auch, das erste Mal.
Werdet ihr sein?
Ja.
Ah, wo seid ihr denn da?
Wir sind mit dem Camper unterwegs. Wir machen eine Italien-Rundreise.
Ah, cool.
Und haben jetzt den Campingplatz endlich gebucht, weil es ist gar nicht mehr so einfach.
Weil wir so spät dran sind.
Genau, am äußersten Zipfel quasi. Ich wüsste jetzt, ich habe vergessen, wie die Stadt sieht. Also nicht Como unten, sondern oben. Schon an den Bergen. In den Bergen.
Aber tut euch echt eingefallen und besucht ja die Villa d'Este.
Das machen wir.
Und die haben ein Restaurant, das heißt The Grill Room.
Ja.
Und das ist unter eine, glaube ich, 1000 Jahre alte Eichenbaum. Mm. Unfassbar schön. Und du sitzt ein bisschen erhöht und schaust über den Comer See in einer Abendstimmung. Und die ganzen Terrassen dort sind beleuchtet. Das ist wie ein Märchen.
Das machen wir.
Ich meine, das ist ja schweineteuer, der Laden.
Ja.
Aber wirklich, es lohnt sich, dort einen Abend zu verbringen, weil das wirst du nie wieder vergessen.
Dadurch, dass wir mit dem Camper unterwegs sind, können wir uns das einrichten. Dann gibt es halt 2 Tage Pasta.
Genau.
Muss ich 2 Tage kochen, dann können wir uns einen Abend essen.
Na bitte, und die Pasta in Italien ist auch günstig. Ja.
Wir müssen nur, weil wir mit unserem Hund unterwegs sind, müssen wir gucken, ob da Hunde erlaubt sind.
Was benutzt du für Pasta, wenn du hier Pasta machst? Machst du hier Pasta?
Nee.
Machst du keine Pasta?
Nee. Okay. Und wenn, machen wir selber.
Und was meinst du?
Was für Mehl?
Welche Marke?
Nee, wir machen die selber, die Pasta auch
selber. Ah,
macht ja selber.
Okay, verstehe.
Ja, ja.
Wow.
Ja, aber zu Hause nicht.
Nee. Also ich bin jetzt öfters im italienischen Supermarkt tatsächlich. Mhm. Ich habe die für mich,
entdeckt,
für mich wiederentdeckt. Und da teste ich gerade alles durch. Hast du einen Tipp?
Was Rummo.
Rummo?
R-U-M-M-O.
Rummo.
Es gibt nichts anderes.
Ja?
Mhm. Echt?
Ach, warum? Nach Rummo die Sintflut.
Rummo passt.
Gehst du gerne noch italienisch essen, ja?
Ja, klar.
Was ist so der beste Italiener von Berlin? Oder dein Lieblingsitaliener?
Na, was ist das Thema der italienischen Küche, das ist sehr regional bedingt. Ne? Mhm. Und ich habe, sagen wir so, meine 3-4 Favoriten. Ne? Also wenn wir so in Hochpreissegment einsteigen, dann ist das hier in der Neustädtischen Kirchstraße El Punto, was wirklich sensationell ist. Für mich haben die den allerbesten Vitello Tonnato in Deutschland. Also das ist unfassbar gut. Und der zweite, also der Betreiber ist ein Sizilianer und der Koch in der Küche ist ein Neapolitaner.
Okay.
Das zweite ein bisschen, das ist Il Sorriso, das ist Kurfürstenstraße. Das ist das wahrscheinlich das älteste italienische Restaurant in Berlin, über 35, 40 Jahre, wenn nicht länger. Und da gibt es natürlich deinen Italiener, ne, wo du einfach Sonntag vorbeiläufst und trinkst du mit dem Tommaso, trinkst du deinen Espresso und redest du über Gott und die Welt. Und das ist tatsächlich ein kleiner Italiener in der Onkel-Tom-Straße in Zirndorf, Nummer 66. Und das heißt auch Santa Sei. Und wenn du dahin gehst, naja, du weißt, dass er eine Speisekarte hat und du weißt, welche Gerichte er drauf hat, aber er sagt immer, komm, ich mach dir jetzt was. Und das ist unfassbar gut.
Ja, das ist,
frische Produkte brauche ich dir doch nicht erzählen.
Ja, ja.
Also an sich ist Italienische hier ganz einfach. Ne?
Aber
meine Lieblingsküche.
Ja.
Also ich mag es am liebsten, es ist halt, ich esse keinen Fisch und keine Meeresfrüchte. Und ich liebe Pasta und ich liebe Tomatensauce und Pizza und alles. Also ich bin, also ich sage immer, im Alter, wenn wir nicht am Tegernsee landen, dann möchte ich in Italien landen. Und da würde ich glaube auch, dass ich...
Ich wünsche dir, dass du in Italien landest.
Ja, das, ich glaube auch, da passe ich
super hin. Da gibt es ganz wenig Bayern da.
Ja, gibt es ganz wenig Bayern.
In Italien. Auf jeden Fall unterhalb von Gardasee.
Ich wollte gerade sagen, da muss man dann unterhalb von Gardasee gehen. Ja. Dann sind die Bayern weg. Aber doch, ich glaube, also so ein kleines Tick... Es wäre auch mein Traum, Italienisch zu lernen. Ich habe es versucht mit dieser App Bubble.
Bubble, ja.
Aber das ist, also, das... Das kriegt man nicht hin. Also wenn, dann muss man da, glaube ich, in eine Sprachschule gehen oder...
Ja, ich glaube, wenn du schon ein bisschen Kenntnisse hast, ist Bubble gut. Zum Beispiel bei mir mit Spanisch.
Ja.
Weil als Italiener habe ich kein Ferienhaus in Italien. Ich habe ein Ferienhaus in Spanien.
In Spanien.
Schande.
Schande. Shame on me.
Ja, aber echt.
Und wenn du schon Kenntnisse hast, dann ist Bubble gut. Mhm. Aber wenn du gar keine Kenntnisse hast, dann ist es schwierig. Ist ganz schwierig.
Sag man
also ich
nicht
bin bei Italienern groß geworden. Ich hatte eine italienische Tagesmutter und meine Aussprache ist noch sehr gut, aber ich kann halt gar kein Italienisch mehr. Und wir waren in Venedig.
Warte, ganz kurz. Das hast du mir damals anders erzählt, weil wir nach Venedig sind und der Philipp hat gesagt, ja, ich bin ja bei Italienern groß geworden, Italienisch gar kein Problem.
Ja, gut, ich meine, er musste dich irgendwie beeindrucken.
Wer mich kennt, weiß, dass das nicht stimmt.
Doch. Und dann saßen wir im Restaurant, dann hat der bestellt und ich dachte mir, boah, der kann es wirklich. Und dann redet aber der Service-Mitarbeiter, fängt an zu reden und dann hat man gesehen, oh, jetzt weiß der Philipp gar nichts mehr.
Jetzt wusste niemand, warum fragt er mich? Ich habe doch so gut bestellt.
Do you speak English as well? my Italian is not so very good. Und das war richtig lustig.
Da kam die Blamage.
Das hätte ich nie vergessen, aber ich fand es sehr sympathisch.
Und Jenny fand das so lustig, dass wir dann geheiratet haben.
Aber würdest du in Italien leben wollen?
Ich würde super gerne in Italien leben wollen, ja.
Aber wo?
Ich habe noch nicht so viel von Italien gesehen. Dementsprechend kann ich es null einschätzen, wo. Was ich an Italien mag, neben der Küche, ist einfach die Mentalität auch. Ich bin zwar Deutsche durch und durch, aber ich bin super gemütlich. Und ich mag Nationalitäten, die es einfach auch mal...
Entspannen sind.
Ja, genau. Wirklich. Und ich mag herzliche Menschen. Oh. Und ich bin halt Bayerin und in Bayern ist es so, ja, Maike, weiter, Kim und magst du Bier und dann bist du bei irgendeiner Familie, die du gar nicht kennst. Und in Italien ist das ähnlich. Und das finde ich so schön, dass man nicht so ganz fremd ist. Das liebe ich so daran. Und das Wetter. Das Essen, das Wetter. Ja... Ich finde es einfach toll.
Dolce Vita.
Dolce Vita.
Nee, das ist tatsächlich so. Also ich kann dir mal ein paar Regionen wirklich empfehlen dann.
Und ich finde es auch toll, in Italien sind die Frauen so gehypt.
Ja, das sind die Schöffinnen.
Mamas sind,
ja.
Die Mamas sind...
Die Männer
sind,
glauben, die Hosen ja, anhaben genau. zu können, zu
und
sollen.
Und sobald aber eine Frau ins Spiel kommt, meistens die Mutter, dann sind die so klein mit Hut, die vorher so einen auf dicke Hose... Und das finde ich cool. Ich finde es also, super. Und die stehen dazu.
Die
das
Frauen lassen die Männer gewähren, nicht andersrum.
Ja, genau.
Das, ist, ja. das war bei und mir in der Familie genauso. Und die Chefin zu Hause war die Mama. Mein Vater war eh nie da.
Ja.
passend zum Thema Italien kommt jetzt der Roomservice
ja.
und bringt uns Drinks. Das sieht fast nach Kaffee aus. Oder Cola. Oder ein Mix aus Kaffee und Cola.
Kaffee und Cola. Okay, das, also Schlaffäden wieder übermorgen.
Tatsächlich ist es ein Mix aus Kaffee und Tonic. Also ein mildes Thomas Henry Tonic, getoppt mit einem Robusta Arabica Blend aus Brasilien. Etwas Zuckersirup und für das extra Schmackes drin ist da ein Rum drin aus El Salvador.
Der wow. Kaffee-Bohnen. Ich muss Gott sei Dank nicht mehr fahren. Wisst ihr warum?
Warum?
Weil ich keinen Führerschein habe.
Nicht mehr, oder?
Nicht
noch
mehr,
nicht?
Doch,
also ich durfte die 4 Wochen abgeben.
Oh. Na, das blüht hier ihm auch bald. Heute kam wieder ein Strafzettel, ne?
Ah, ist jetzt, der, ist der Berliner Polizeipräsident auch dein Freund? Ja.
Und bei ich möchte ganz Problem, kurz anmerken, Polizeipräsidentin.
In Berlin, wir haben nämlich eine Frau in Berlin. Eine Frau.
Ich sage nämlich auf den Autos in Berlin steht es falsch drauf. Da steht immer noch auf den Autos ihr Polizeipräsident oder im Auftrag ihres Polizeipräsidenten. Und wenn wir jetzt ganz genau sind, weil wir ja auch gendern, müsste man in der Theorie
Polizeipräsidentin.
Genau.
Also das
habe ich schon angemerkt.
Das Cheers auf die Polizeipräsidentin.
Auf die Polizeipräsidentin zum Wohl.
Cheers. Hat was.
Hat was.
Wow. Das ist richtig gut.
Das ist ja? wirklich gut, ja. ja, das stimmt.
Das ist, siehst du, bisschen Dolce Vita mit Tonic und Rum. Da ist alles drin.
Wahnsinn. Ja, sehr sommerlich.
Voll erfrischend auch. Ja, ja genau. Mhm. Ja.
Jetzt sagen, du hast ein Haus in Spanien. Verrückt. Wo in Spanien?
Naja, das ist witzig. Wir sind per Zufall 1989 in einem Ort auf Mallorca angekommen, Cala Murada, wurde uns von einem Roomservice-Kellner im Hotel empfohlen, ein Italiener, by the way. Ich wusste nicht, wo ich im Urlaub gehen sollte. Und mit meiner jetzigen Frau, also mit meiner jetzigen und einzigen Frau, Sabine, sind wir dahin gefahren, geflogen, kamen wir irgendwann mitten in der Nacht an und wir haben gedacht, oh Gott, wo sind wir hier gelandet? Aber am nächsten Tag sah die Welt ein bisschen anders aus. Der Ort ist Cala Murada und wir waren 14 Jahre dort im Urlaub jedes Jahr. Dann kamen die Kinder zur Welt, dann haben wir 2004 bis 2014, 15 haben wir Urlaub in Italien gemacht, in Apulien, Süditalien. Mhm. Und dann irgendwann wurden wir zu einem 60. Geburtstag eingeladen in diesen Cala Murada und haben festgestellt, wie verliebt wir in diesem Ort sind. Weil wir haben alle gekannt. Alle kannten uns. Ey, wie viel Zeit vergangen ist, kommst du wieder? Und ja, und dann haben wir gesagt, okay, dann lass uns mal hier nach einem Haus schauen. Und dann haben wir 2019 einen Traum erfüllt, haben wir uns dort ein Ferienhaus gekauft.
Sehr schön. Ja.
Und fühlen uns das unfassbar wohl. Was schön ist, Mallorca, dass du 2:40 ja. und von Tür zu Tür bist du 4,5 Stunden. Du kannst 3-mal die Woche darunter fliegen.
Ja, das ist schon ja, schön.
Und Italien ist schon ein Problem. Ne? Du kannst nach Mailand und du kannst vielleicht nach Rom direkt. Aber sobald ein bisschen exotisch wird, wie Bari, Brindisi oder da musst du mal umsteigen.
Vielleicht machen wir es dann einfach so, wir ziehen an den Tegernsee und dann ist es eh nicht mehr weit nach Italien.
Ja, von München kannst du überall hinfliegen.
Wir haben ja noch viel Zeit. Wir brauchen uns ja heute zum Glück nicht entscheiden.
Ich wollte gerade sagen, also du gerade Ende 30, Ende 20 und du gerade ja, mit genau. Ende 35. Ende
20, ja. Ja, danke, danke. Ja, ja. Ach, es ist so
geht
schön.
Runter, das ist ja da, ist, da merkt man den Concierge.
Das ja, ja, ist klar.
Den schon, charmanten italienischen Concierge.
Was ist dein Lieblingsreiseziel? Wäre das dann auch eher Europa oder...
Also ganz ehrlich, ich bin kein, ist das auch interessant, weil ich war noch nie, ich war und zwar auf die Philippinen, weil ich mit dem goldenen Schlüssel als Concierge da war. Aber mich hat noch nie gezogen, nach Asien zu gehen oder nach, also ich wollte immer Europa. Ich glaube, wir haben so viele schöne Orte in Europa, die man nicht kennt. Was ich wirklich liebe in Europa ist die Algarve. Mhm. Ja, Portugal, die Algarve. Mhm. Du hast das ganze Jahr fantastisches Wetter. Du bist zwar im Atlantik, aber du hast im Winter 15, 16 Grad. In Hochsommer es wird nie sehr, sehr heiß. Also das heißt, erreicht ungefähr 30 Grad, aber das Wasser hat immer noch 19 Grad. Und es ist unfassbar schön. Das sind die schönsten Strände Europas, nach meiner Meinung.
Aber surfst du?
Nein. Nee.
Nee, weil viele Surfer sind.
Ich spiele Golf.
Was ist der schönste Golfplatz, auf dem du gespielt hast?
Das Montgomery-Platz. Das ist mal fast an der spanischen Grenze, kann man so sagen. Ne? Sehr schwer, hügelig.
Ich glaube, den, das sagt mir sogar.
Aber unfassbar
ganz,
schön.
Ganz schwer.
Ganz schwer.
Ja, ja,
ganz
schwer. Über die Küste, also an der Küste und.
Ja, ja, genau.
Ne, mit Blick aufs Meer.
Aufs Meer, ja. Sind viele Golfplätze da. Ne? Mm. Und witzigerweise, ich werde bald wieder dahin fliegen. So 3 Tage.
Ah.
Ja, ja, mit einem Freund von mir, wir wollen 3 Golfplätze spielen.
Also, ihr macht ihr dann richtig so Golfurlaub?
Ja, wir machen so kleine Trips, ne? Mhm. Mit Golffreunden. Bin Ende September in Schottland, nee, in Irland.
Ah,
dann spielen wir die sogenannten Links Courses.
Ja.
Also direkt am Meer, Dünen, keine Bäume. Und da suchen wir ein paar Plätze aus. Und dann haben wir ein paar gute Restaurants. So 3-4 Mann.
Hört sich gut an.
Spaß, ja.
Ich habe gearbeitet in Schottland. Boah, das ist auch ein paar Jährchen her. Im Glen Eagles.
Ja, genau. Habe ich gespielt.
Ja.
Kings.
Ja.
Kings und Glen Eagle.
Ja.
Beide habe ich gespielt.
Ah, Wahnsinn.
Dann hast du aber ein gutes Handicap, oder? Weil, also ich kenne mich gar nicht aus mit dem Golfen oder generell in der Materie. Aber man darf doch, glaube ich, nicht.
Unter 24. Über 24. Über 24 kommst du auf keinen Platz in Schottland.
Ja, okay.
Also ich habe auf jeden Fall unter 24.
Sehr gut, sehr gut.
Das heißt, du spielst viel. Hast viel Zeit für Golf?
Nein. Nee, ich habe 20.
Okay.
Das ist nicht unbedingt ein gutes Handicap, aber es ist ein Handicap, wo du überall auf der Welt spielen kannst. Hm. Und du hast Tage, du spielst weniger als 20, hast Tage, du spielst mehr als 20. Ne? Aber mir macht wahnsinnig Spaß. Du bist 4-5 Stunden unterwegs.
Ich muss sagen, mit Golfen, ich habe ein Erlebnis gehabt. Ich habe ja in Abu Dhabi gearbeitet, im Emirates Palace damals. Und dann jetzt blamier ich mich wahrscheinlich, weil ich den Namen nicht mehr richtig weiß. Aber ich glaube, es war Martin Keimer.
Martin Keimer, ja.
Ja, ne? Das war zu der Zeit einer der erfolgreichsten deutschen Golfer. Und er hat bei mir eingecheckt. Ich hatte keine Ahnung, wer das ist. Wirklich nicht. Keine Ahnung. Und dann kam ganz aufgeregt unser GM um die Ecke, der Herr Olberts. Und hat gesagt, oh, ja, kann mal schön, dass Sie da sind. Und er ist ja auch Hobbygolfer. Ja, und dann habe ich den aufs Zimmer begleitet. Die Wege waren extrem lang im Emirates Palace. Also hat man irgendwie so gequatscht. Dann sage ich, ja, Golf, keine Ahnung. Ich habe gar keine Ahnung von Golf. Dann sagte ich, ja, das können wir ja ändern. Ich lade Sie ein. Kommen Sie doch zum Turnier. Ich da VIP-Tickets bekommen, der Herr Olberts ganz, oh Gott, ja, wie, jetzt sind Sie da auch. Sag ich, ja, ich muss da nicht hin, ne? Also wenn Sie wollen. Und dann sagt er, nee, ich hab schon. Dann saß ich da und wir waren 1800 Mitarbeiter. Dann saß ich da mit meinem GM auf so einer Terrasse, da am vorletzten und letzten Loch oder
ja,
so.
Ja, genau, zwischen 17 und 18 wahrscheinlich, ja klar.
Kann sein, auf jeden Fall saß ich da. Ich fand super, dass es ganz viel zu essen gab und ich habe die ganze Zeit was zu trinken gehabt. Das war sensationell, die Rolex Lounge war das. Und dann, klar, ich hatte die ganze Zeit was zu trinken und jetzt so Champagner ist jetzt nicht so das, was ich am besten vertrage. Dementsprechend war ich dann super lustig ab einem gewissen Zeitpunkt.
Und du musst ja ganz leise sein da.
Genau, darauf wollte ich hinaus. Und ich bin halt jemand, ich rede ja sehr laut und sehr viel. Und wenn dann auch noch Alkohol im Spiel ist, dann
ist noch lauter,
und noch mehr. Ja, und dann haben die mir immer Schilder vorgehalten, wo so der Finger auf dem Mund war.
Ja, ja, von unten. Ne?
So ja, ja, genau. Und ich dachte mir, was wollen die denn jetzt? Und dann hat mir hier irgendjemand, der neben mir saß, hat dann gesagt, ja, you need to be quiet. Ah, okay. Dann war ich wieder leise. Dann dachte ich mir, ja, wann ist jetzt, endlich vorbei?
Langweilig hier, ja, ist ja nichts los hier.
Dann bin ich zu meinem GM rüber und gesagt, also das ist so langweilig. Ah, das können Sie ja nicht sagen. Und das ist super spannend, schauen Sie mal. Und dann dachte ich mir, ja, was soll das denn jetzt?
Ja, da, also ich glaube, wenn du kein Golfer bist und gehst nach einem Golfturnier, da langweilst du dich zum
Tod. Total, und man darf
aber
nicht
wenn
reden
du die Jungs und kennst und du weißt wirklich, wie schwer eine Bahn sein kann zu spielen. Und du hast diese Golfturniere, die ziehen sich über 4 Tage. Ne? Du hast den Donnerstag, den Freitag, dann gibt es den sogenannten Cut. Das heißt, irgendwann ist Cut. Das heißt, wer eine bestimmte Anzahl an Schlägern nicht geschafft hat, ist raus.
Hm.
Und dann geht es Samstag, Sonntag geht's weiter. Aber wenn du von Golf nichts verstehst und du weißt nicht, was bedeutet, eine bestimmte Bahn zu spielen oder die Wetter, ob 16 Grad sind oder 30 Grad sind, da hat der Ballflug einen völlig anderen Ballflug hast du.
Das wurde mir auch erklärt.
Und das ist schon Wahnsinn.
Was ich schön fand, war dann, als der ganze Spuk vorbei war und man wieder reden durfte, der Martin war echt ein netter, ganz lieber und es war total schön. Und er hat mich dann halt so dazugeholt und alle waren neidisch. Da, und ich hatte ja echt keine Ahnung, wer das ist.
Natürlich, weil die alle wollen.
Genau, und alle waren so, oh, können wir ein Foto machen? Ich dachte, was will ich mit dem Foto? Den kennt doch kein Mensch. Aber es war total nett und ich fand es total schön und war eine Erfahrung. Aber wie du gesagt hast, ich glaube, wenn du einfach gar keine Ahnung hast,
solche
sitzt
Typen,
du da.
Die wollen einfach in Ruhe gelassen werden.
Ja, genau. Weil
wahrscheinlich, je weniger Ahnung du hast, desto besser ist für ihn.
Sonst
fangen die an, irgendwelche philosophische Fragen
zu
stellen.
Genau, das hat er gesagt. Und genau, und er meinte eben damals, komm, ich lade dich ein, du kriegst die Tickets, bist mein Gast, dann schaust du dir das mal an, weil Golf ist ein toller Sport. Und ich bin halt auch frei Schnauze immer schon gewesen, hab dann halt gelacht und gesagt, ja, vielleicht für die ältere Gesellschaft. Und das fand er natürlich, aber er hat sehr viel Humor, deswegen fand er das natürlich witzig. Und dementsprechend, glaube ich, hat er dann gesagt, komm, ich überzeug dich und so. Aber das mit dem Reden ist halt das Problem beim Golfen.
Vielleicht irgendwann fangen wir auch nochmal Golf spielen.
Ja, wer weiß, ich sag niemals nie. Ich finde es ein schöner Sport.
Ich musste als Kind tatsächlich Golf spielen. Also was heißt musste, das hört sich jetzt ganz schlimm an.
Sehr talentiert.
Mein Stiefvater hat einen Golfplatz vermarktet. Und natürlich musste meine Mutter anfangen und ich. Und bei uns war das überhaupt kein... Also ich war in der Zeit, ich weiß gar nicht, wie alt war ich, 13, 14... In den Dreh müsste ich gewesen sein.
Ja,
ich wollte Fußball spielen, ich wollte raus und ich wollte nicht.
Warte, ganz kurz.
Ich habe noch einen.
Du wolltest Fußball spielen.
Mein bester Freund sagt heute noch: sagt er, der Philipp ist immer nach den Mädchen gewählt worden im Sportunterricht, weil ich war eine Vollkatastrophe. Also ich wäre gerne beim Fußball gewesen, das konnte ich halt auch nicht so gut. Also habe ich Golf gespielt. Und ich hatte tatsächlich, ich habe sogar noch einen Pokal zu Hause.
Ja, du warst richtig
der
gut.
Wird einmal im Jahr wird der Poliert. Wieder gesilbert, genau. Das ist echt Silber, Versilber. Aber es war, mir hat die Action gefehlt. Aber
ja,
ich glaube,
Alter.
Es würde jetzt dann irgendwann wieder Spaß machen.
Glaube ich auch.
Freunde von uns fangen jetzt auch gerade an.
Vor allem ist es ja super gemeinschaftlich, ne? Also man.
Ja, du spielst für dich, weil an sich, wenn du jetzt zwei Menschen haben, die Tennis spielen und du hast auf einer Seite einen sehr guten Spieler, auf der anderen Seite einen schlechter Spieler. Dann kommt nicht zustande.
Ja.
Aber wenn du ein sehr guter Spieler hast im Golf und ein sehr schlechter, die können problemlos zusammen spielen, weil jeder spielt für sich.
Mhm.
Und das ist überhaupt kein Problem.
Aber wenn
das
man auf dem Platz ist, dann darf man ja quatschen.
Außer einer ist gerade am Schlagen. Also es gibt eine gewisse Etikette, die du dort...
es gibt auch eine Kleideretikette.
Ja. Es gibt eine kleine Etikette, ja, tatsächlich.
Aber nicht mehr so streng, oder?
Nicht mehr so streng, also. Aber du sollst jetzt keinen Jeans anziehen. Dann
und du bist ja auch unbequem wahrscheinlich.
Ja. So. Aber kurze Hose kannst du einziehen, kurze Röcke kannst du auch einziehen.
Ich Röcke ist nicht so mein.
Ja,
aber es schaut immer schön aus.
Ja.
Ja, krass. Ja, vielleicht, wer weiß.
Vielleicht mal zum Golfen. Wo bist du hier in Berlin? Spielst du auch?
Ja, wir sind Mitglied in Sedin.
Ah, Sediner See.
Sediner See, ja. Da sind zwei 18 Löcher. Schon angenehm da.
Oh, schöne Gegend auch.
Da waren, ist das
am Sediner See,
SG Ost gewesen?
Ja. Ja. Nee. Da waren wir schon ein paar Mal im Mund spazieren.
Wo wir auch oft spielen, am Scharmützelsee.
Ah.
Bazzaro.
Da haben wir mal auf der Driving Range gespielt. Da waren wir hatten einen Gutschein fürs
Arosa?
Das Hotel. Arosa,
ja,
genau.
Arosa, genau.
Das war früher in Kempinski, weißt du, ne?
Ach, nee. Das wusste ich
ja,
nicht.
Ja, klar. Das wurde eröffnet als Kempinski.
Ach, Wahnsinn, guck mal an.
Das Krass. Hotel wurde eröffnet als Kempinski, ja.
Ach, Wahnsinn, wir hatten...
Das muss irgendwann Ende der 90er.
Ach, Wahnsinn. Also es ist wunderschön, die Ecke da. Das Hotel war okay. Bisschen in die Jahre gekommen, haben eine wunderschöne Terrasse.
Terrasse, ja.
Also wirklich traumhaft. Und das Bootshaus unten.
Genau.
Da, super schön, ja.
Das ist einer meiner Lieblingsorte.
Das glaube ich.
Ja.
Das war wirklich
das war echt schön.
Sehr schön. Direkt am See und das Essen war auch gut. Das hat Spaß gemacht. Da waren wir mal 3 Tage oder so, ne?
Ja.
wie es so ist. Man hat ja irgendwie immer Gutscheine für Übernachtung, woher auch immer irgendwie als Mitarbeiter noch geschenkt bekommen. Und man muss dann irgendwie immer mal gucken, oh Gott, welche Gutscheine laufen ab.
Wir müssen noch da. Ja, das darfst du mir nicht sagen.
Also das beste Geschäft sind Gutscheine zu verkaufen, weil du weißt nicht, ob die Leute wirklich kommen. Ja, und die Zeit.
Ich habe schon dreimal je einen Fallschirmsprung geschenkt bekommen.
Mein Papa auch.
Ja, dann habe ich nie eingetreten.
Bist du nie gesprungen?
Nee, ich bin nie gesprungen. Ich würde gerne.
Du würdest gerne?
Ja, das können wir zusammen machen.
Ja, der macht den Fallschirmschein.
Ich mache jetzt meine Ausbildung.
Ich bin total verrückt danach. Ich bin Bungee-Jumper. Je höher, desto besser.
Oh ja, dann müssen wir. Wir hatten einen Podcast mit Clemens Schick. War ganz toll. Und er hat vom Skydiven erzählt und hat so richtig Leuchten in den Augen bekommen. Und ich habe mich daran erinnert, dass ich vor, ich glaube, 15 Jahre ist das her oder sogar noch länger, da habe ich so einen Tandemsprung gemacht. Mhm. Und das hat mich so fasziniert damals. Und das Gespräch mit dem Clemens Schick, also nach dem Podcast haben wir noch drüber gesprochen, habe ich gesagt, du musst.
Du warst
aber
schlanker, oder?
Nächstes Thema.
Das beziehe ich auf mich.
Ja, ja,
weil du
ja.
musst 100 Kilo sein,
ja.
für den Tandemsprung.
Und
den darf ich nicht antreten, weil ich habe 103.
Es gibt Ausnahmen. Also es kommt darauf an, ja? der mitspringt.
Ah, okay.
Also es gibt auch tatsächlich Springer, die sagen, okay, wenn es 3 Kilo sind, ist es okay. Wenn es 7, 8 Kilo sind, dann wird es schwierig.
Kritischer.
Und den Schein darf man auch nur unter 100 Kilo machen. Also die sagen auch, die Ausbildung ist...
Dann musst du auf Diät jetzt.
Ich merke schon, das geht in eine ganz falsche Richtung.
Lass uns lieber mal was anderes reden.
Aber wir können ja dann nochmal telefonieren und gehen zusammen Fallschirm springen. Das wäre doch mal was. Jenny hat schon gesagt, also wenn du einen Schein hast, das ist schön und gut, aber mit dir würde ich nie springen.
Na,
so
aber
viel zum Vertrauen.
Nein, ich würde generell nie springen.
Na gut, das stimmt.
Ja.
Jenny würde gerne das Flugzeug fliegen.
Ja, ich würde gerne das Flugzeug
fliegen. Das muss sensationell sein, ja. Kann ich verstehen.
Auch. Nee, springen...
Ein gutes Gefühl. Wobei ich denke, so ein Jumbo-Jet, ne?
Noch besser.
Ich meine, wenn dieses Ding abhebt und du sitzt ja ganz vorne in dieser Kabine und du hast... Alles hinter dir. Das muss schon ein komisches Gefühl sein, oder?
Ja,
das
ist bestimmt.
Oder stell dir vor, du fährst Auto auf die Motorhaube vorne. Und du.
Ja, das stimmt.
Vom Gefühl. Gedanken drüber gemacht.
Ich mir auch nicht tatsächlich. Aber
also wie Busfahrer. Die sitzen ja auch ganz
die
vorne.
Auch ganz vorne.
Ja. Und als Pilot hast du. Die Maschine hebt und du bist da vorne, dahinter dir ist alles. Also das ist schon.
Ja, ich glaube aber, also was mich eigentlich am meisten reizt, ist gar nicht die großen Passagiermaschinen, sondern es eher die kleineren, weil da, glaube ich, hat man mehr Gefühl des Fliegens.
Da bist du am Lenken.
Am Arbeiten, genau. Und was mich auch jucken würde, und das jetzt ganz extrem wäre, so ein krasser Jet.
So ein Learjet, oder?
Ja. Mein Highlight.
So à la Top Gun.
Ja, genau. So. Ich habe gestern oder vorgestern kam Top Gun im Fernsehen.
Wow.
Und da habe ich das erste Mal gedacht, Tom Cruise ist gar nicht mein Typ Mann. Gar nicht.
Maverick heißt er, glaube ich, ne? In Top Gun.
Ja, ich fand den großartig mit der Brille. Dann hat er seine Fliegerbrille runter mit der Fliegerjacke. Da dachte ich mir, oh, hallo.
Der ist gefragt worden, warum er seine Stunts selber macht. Und dann sagt er, wieso tanzt Gene Kelly selber?
Ja.
Das war seine Antwort in einem Interview im Radio 1, warum er seine Stunts selber macht. Der wird 60, der Kerl, ne?
Krass, ne?
Wahnsinn. Kannst du dir vorstellen?
Wahnsinn.
Also gerade der zweite, also Top Gun, die Fortsetzung oder der Remake.
Ich glaube, Top Gun war vor 30 Jahren.
Ja, überleg mal.
Ja, da war ich gerade geboren.
Wahnsinn.
Stell dir vor.
War schon krass.
Aber auch ein großer Film.
Ja, aber ich, wie gesagt, so ein Jet, glaube ich, ich liebe halt, wenn ich fliege, dann finde ich das Abheben am geilsten, wenn man dann so in den Sitz ein bisschen gedrückt wird.
Und vor allem, wenn ganz vorne sitzt, ist am besten.
Ja, mega. Und ich glaube, wenn man in einem Jet sitzt, ich glaube, diese Kraft, die auf einen einwirkt, ist nochmal krasser.
Na, ich glaube, da wird es ja richtig übel.
Ja, glaube ich auch.
Wenn du da nicht gewohnt bist, dann gehst du da richtig
auch.
Ab.
Aber ich hätte, glaube ich, kein Problem zu kotzen. Dafür.
Nach hinten oder nach vorne? Ich muss wissen, wo ich sitze, wenn ich dabei bin.
Ja, aber ich glaube,
das verteilt sich überall dann. Lecker.
Da gibt es doch Stefan Raab hat doch Raab in Gefahr gemacht. Da hat er doch diese mit diesem
Looping.
Kunstflieger.
Ja. Boah.
Da war der grün.
Da war grün. Ich glaube, aber das im Nachhinein, ich meine, in dem Moment ging es dem, glaube ich, richtig schlecht. Aber so im Großen und Ganzen hätte ich da auch mal Interesse.
Also weiß ich schon, was ich dir schenke. Hast ja schon einmal selber
jetzt,
fliegen geschenkt
bekommen. Genau, ich darf jetzt ja mal selber fliegen.
Einmal bei, wie sagt man, Co-Pilot im
bei Red Bull.
Du kannst in Michendorf ja Stunden nehmen, Flugstunden nehmen.
Ja, stimmt. Ich habe von Philipp zu Weihnachten oder zum Geburtstag, ich weiß es gar nicht mehr, auf jeden Fall einen Gutschein bekommen, um mal selber zu fliegen. Also natürlich mit jemandem neben mir.
Aber Michendorf kannst du da Flugstunden nehmen.
Ja, das machen wir. Ich glaube, das mache ich auch irgendwann.
Raffaele, ich habe dich gegoogelt heute.
Oh Gott.
Einfach nochmal kurz. Ich musste so lachen, weil der Raffaele Sorrentino, der kommt,
ist ein Pokerspieler.
Ja!
Ich habe zuerst gedacht, vielleicht
bist du noch so ein Pokerspieler nebenbei. Aber dann habe ich gesehen, nee, der war...
Du, der verfolgt mich, weil ich war bei einer Veranstaltung und dann lerne ich eine Frau kennen, mit meiner Frau zusammen, hallo, Raffaele Sorrentino. Und sie guckt mich so an, total enttäuscht. Wie? Raffaele Sorrentino? Ja. Aber Sie sind doch nicht der Pokerspieler. Ich habe gesagt, nein, bin ich nicht. Och, da bin ich aber enttäuscht.
Wie unverschämt.
Ich wünsche Ihnen auch einen schönen
Abend. Ja, aber echt.
Ja, also ja, das ist tatsächlich so. Ja. Da kommt erstmal der Pokerspieler.
Hast du mal gepokert? Nee.
Oder ja, so? Aber das kann ich nicht.
Wir sind auch, also ich bin auch nicht
gut im Glücksspiel. Verstehe nichts vom Poker eigentlich.
Das ist, wir waren in Las Vegas und haben, ich weiß nicht, $50 in den Automaten geschoben. Die haben sich dann nochmal verdreifacht. Aber so schnell, wie die sich verdreifacht haben, war das auch dann wieder alles weg. Also
Blackjack, ja.
Blackjack ist großartig.
Blackjack ist großartig.
Das meine ich auch.
Aber Poker, nee. Ich kann pokern. Im Leben kann ich pokern, sagen wir so. Ne? Und,
ich glaube, das musst du auch, oder? Also heute vielleicht nicht mehr so viel wie früher als Concierge, als aktiv.
Ja, als Concierge musst du einfach alle beruhigen, ne, und sagen, es wird schon, dann machen wir schon. No panic.
Ja, genau.
Ne, ich kümmere mich, sage ich immer. Das war immer mein Zauberwort. Ich kümmere mich.
Man übernimmt ja dann auch viel Verantwortung für andere. Also ne, als Concierge, du kannst ja dafür sorgen, dass der Aufenthalt und der Abend super wird, aber
katastrophal
geht auch, ja.
Ja gut, aber du bist nicht dafür da. Das ist wie ein Arzt. Ne? Ein Arzt ist da, um Leben zu retten. Ne? Mhm. Das ist die. So, deswegen gibt es Ärzte, die Leben retten. Deswegen gibt es immer das Problem, diese Sterbehilfe in Deutschland ist immer ein Thema. Und du bist als Concierge da, immer das Beste des Aufenthalts zu geben, immer dein bester Service, immer. Das Problem ist, dass du immer eins draufsetzen willst. Ne?
Und aber auch gleichzeitig, also das ist so meine Erfahrung, man ist auch immer als Concierge schon der Brandlöscher. Also wie oft ich Damen oder Herren beim Concierge stehen habe sehen, die ganz verzweifelt, weil man sie selber in ihrer Beziehung irgendwie einen Fehler gemacht haben, dann dieses, oh, lassen Sie sich mal was einfallen, machen Sie mal dies, machen Sie mal jenes. Oder was mir damals passiert ist, ich musste damals zu, oh Gott, wie hieß er, Maestro irgendwas, in die Oper laufen, also rennen, dem sein verschwitztes Hemd holen, weil er nur ein Hemd mitgepackt hatte. Das musste dann ganz schnell gewaschen werden.
Ja, klar.
In den Trockner, und in den Trockner hätte nie funktioniert, also standen wir da zu fünft oder viert mit einem Föhn, haben dieses blöde Hemd wieder mit der Hand gewaschen, wohlgemerkt, weil auch Waschmaschine hätte nie funktioniert. Dann standen wir mit dem Föhn da und dann musste ich wieder rüber in die Oper rennen und ihm das Hemd geben, und dann ließen die mich nicht rein. Da haben die mich nicht reingelassen.
Das sind die nervigen Sachen, kann ich dir nur sagen. Oh.
Aber genau, dafür gibt es ja die Pagen, ne? Haben wir ja gelernt.
Ja, aber der Concierge organisiert das Ganze. Ja.
Aber das ist das Nervige. Das ist Nervige, wo die Menschen plötzlich am 24. Dezember um 12 Uhr auf die Idee kommen, dass eigentlich Abend ist. Ne?
Ja, und sie gerne Weihnachtsbaum im Zimmer haben wollen.
Oder Weihnachtsbaum, oder ich brauche noch ein Geschenk für meine Frau. Ja, ja. Oder, ne? Und das ist, was dich dann nervt und sagt, also sorry, aber ich kann verstehen, wenn einer spontan sagt, ach, ich habe gar nicht mitgekriegt, heute Abend gibt es nicht mehr, ist der Karajan in der Philharmonie, ne? Können Sie noch was besorgen? Kann ich verstehen, weil du bist ja spontan, weil du, der ist bei dem Buch, ja, dann Karajan. Ist das nicht? Nee, das ist Bernstein.
Bernstein.
Und okay, aber wenn am 24. Dezember, das weißt du eigentlich ein Jahr vorher, dass der Tag kommt.
Naja.
Und,
aber bist du dann nicht super kreativ jetzt mit Geschenken für deine Frau und für... die Menschen.
Also Geschenk für meine Frau, die habe ich, bis sie 100 wird. Das ist absolut, weil wenn du ein bisschen, und ich führe auch, ich habe immer was bei mir und ich führe immer so eine Wunschliste. Und das sind ja von Kleinigkeiten bis kleine Träume, bis große Träume. Ne? Also da überhaupt kein Problem. Wir sind seit 33 Jahren zusammen und ich habe nie Schwierigkeiten gehabt, irgendeinen Geburtstag oder ein Weihnachtsgeschenk zu machen.
Weil du gut zuhörst.
Ja, aber das ist die Kunst, ne?
Ja.
Du musst nicht nur gut reden können, du musst auch zuhören können. Ich behaupte von mir, ich bin ein guter Zuhörer.
Oh, das glaube ich. Ich glaube als Concierge. Und wenn man, wie du sagst, das dienen will und Gastgeber sein will, dann geht das nur über gut zuhören. Und das, finde ich, ist egal, ob du Concierge bist, ob du an der Rezeption arbeitest oder ob du im Restaurant bist, das merkt man. Der Gastgeber muss immer Wünsche schon hören und zwischen den Zeilen zuhören.
Wenn ich Gastgeber höre,
ja,
würde ich sagen, es ist Zeit für ein Eierlikör.
Oh ja.
Oder? Eierlikör, was sagst du?
Ich bin sehr gespannt.
Ah, magst
du
Eierlikör?
Ich bin ein Eierlikör-Fan.
Yes!
Oh. Und du musst wissen, dass ich jeden Samstag auf den Zehlendorfer Wochenmarkt, direkt an der S-Bahn, es gibt einen Stand von dem Gastronom Lansk, den du vielleicht nicht kennst, aber der Lansk, der Sohn,
ja,
hatte mal in Berlin ein Restaurant, das ist auch Lansk, schon lange her. Und der Papa, inzwischen auch der Sohn, ist ab und zu da. Der macht die besten Kalbsbuletten dieser Welt und macht selber Eierlikör.
Und das gibt's beides am Markt in Zehlendorf?
In Zehlendorf, im Zehlendorfer Markt.
Jeden Samstag?
Jeden Samstag.
Und dann hast du jeden Samstag?
Ich gehe jeden Samstag
dahin. Bulette und Eierlikör.
Ja gut, also nicht in der Kombi.
Ach so.
Aber diese Buletten sind unfassbar gut. Wirklich unfassbar gut. Und sein Eierlikör ist unfassbar gut. Deswegen bin ich sehr gespannt.
Oh, jetzt
hast du dich ein bisschen
jetzt
aufgeregt.
Kann die Jenny mal aufgeregt sein. So. Die Jenny liebt Eierlikör und hat gesagt, es gibt nirgendwo richtig Eierlikör. Deswegen hat sie angefangen, Eierlikör selber zu machen.
Oh, der ist natürlich hier.
Also du kannst ruhig ehrlich sein. Du musst jetzt nicht, ne?
Ja, bin ich vertrage Kritik. Ich bin kritikfähig.
Cheers.
Cheers.
Ich meine, du warst jetzt sehr geizig bei mir.
Ich kann dir danach schenken, wir haben eine ganze Flasche hier. Nur Problemo.
Sensationell. Aber nicht so alkoholisch, finde ich.
Da sind, ich glaube, 3 Stangen Vanille drin.
Deswegen kommt der Alkohol nicht so hoch.
Genau.
Das denkt das auch. Aber das ist angenehm, weil vom Lansk ist der, du hast das mehr Alkoholgefühl drin.
Der will ja auch danach noch Buletten verkaufen, deswegen.
Das, genau. Je mehr Eierlikör, desto mehr Buletten.
So, ah.
Also wir müssen vielleicht auch noch Buletten machen.
Ja.
Also auf dem Markt gibt es auch einen Fischwagen. Und das ist für mich unfassbar, was die da... Kennst du diese Schwertmuschel?
Ja.
Schwertmuschel oder Venusmuschel. Oder der hat alles. Der hat große Fische, wenn du die... frische Fische, ne? Und das macht
glaube, am
Spaß
Samstag gehen wir mal nach Zehlendorf auf den Markt.
Ja, Zehlendorf sollten wir uns eh mal anschauen, ob wir da nicht wohnen wollen.
Wir suchen gerade eine Wohnung in Berlin, was ja mit Sicherheit nicht einfach ist. Und wir sind tatsächlich, wir überlegen eine Wohnung oder ob wir vielleicht den Schritt wagen sollten und ein Eigenheim uns anzuschaffen. Aber es ist sehr schwierig und es ist auch für uns schwierig, weil wir sind nicht diese Berlin-Liebenden, die sagen, wir bleiben die nächsten 100 Jahre in Berlin, sondern man ist so, ach, vielleicht sind es noch 5 Jahre, vielleicht sind es noch 10 Jahre, aber irgendwie...
Also ich mache euch einen Vorschlag. Ich bin jetzt diese Woche nicht da, aber nächste Woche, lasst uns mal an den Zehlendorfer Markt treffen.
Ja.
Und dann sage ich euch ein paar Orte, wo man wohnen muss.
Okay.
Ja, bei Zehlendorf ist es nämlich bei mir ist ein bisschen dörflich, gell? Also dörflich nicht, aber so...
Wir wollen in Kleinmachnow, das ist nach Zehlendorf. Also
ich bin
schon Brandenburg.
Ja, ist auch schön.
Nein, ist schon Brandenburg. Und das ist das Schöne, du bist dort etwas dörflich, aber du bist unmittelbar neben Berlin.
Trotzdem der Stadt.
Und du hast Potsdam ganz nah. Und Potsdam hat sich unfassbar entwickelt. Unfassbar entwickelt. Also Zehlendorf kann ich nur empfehlen zu wohnen.
Siehst du?
Der Tipp Zehlendorf.
Ja, weil also uns geht es hier einfach, wir wohnen ja auch in Kreuzberg. Wir haben jetzt genug. Das man muss so ein bisschen, ja. Wir haben so das Gefühl, wir brauchen mehr Platz zum Atmen. Ne? Also so, wenn aber man ein bisschen in die Natur rauskommt, also wo die Natur näher ist, weil jetzt fahre ich in den Wald, Grunewald meistens, fahre ich eine halbe Stunde und kann aber nicht immer dahin fahren, weil Feierabendverkehr ja auch noch dazu kommt.
Nee, vor allem, pass auf, also ich habe, als die Kinder aus dem Haus gingen, ne, habe ich zu meiner Frau gesagt, weil meine Frau sagt, lass uns in die Stadt ziehen, lass uns in die Stadt ziehen. Dann habe ich gesagt, weißt du was, wir mieten uns jetzt einen Airbnb in der Mommsenstraße und dort wohnen wir für 2 Wochen. Und wenn wir nachher immer noch der Meinung sind, wir sollen, was uns gefehlt hat, war genau diese Strecke von ungefähr 35 Minuten vom Büro nach Hause, wo du einfach so runterkommst. Und dann fährst du diesen Zehlendorfer Damm, Clay Allee rein, Machnower Straße rein, das ist rechts und links Bäume. Und spätestens dann, weißt du, sagst, ach, wie schön ist das hier eigentlich. Ne?
Das ist so.
Und morgens, ich muss nicht um 9 Uhr im Büro sein. Das heißt, ich kann auch um 9 Uhr von zu Hause fahren. Und dann brauche ich 25 Minuten ins Büro.
Ja.
Ihr braucht natürlich hierher noch länger, ist klar.
Ja, ja.
Also ich bin schnell, ich bin mit der Vespa unterwegs.
Ja, wunderbar.
Und ich muss auch sagen, ich bin da total bei dir. Diese halbe Stunde fahren zum Abschalten tut mir ganz gut. Ich habe das jetzt. Ich fahre von hier aus an den Tiergarten, gehe da dann mit Frau Merkel Gassi. Und das ist eine Stunde.
Frau Merkel ist dein Hund.
Ja.
Oh, cool.
Die ist eigentlich auch mit dabei, aber wir nehmen ja heute im Salon auf, weil wir ausgebucht sind im Orania. Und da ist sie mir das zu weit. Da habe ich zu wenig Kontrolle über die. Deswegen habe ich sie lieber unten im Büro gelassen.
Da hat sie ihre
Köpfchen, da ist dann Ruhe. Nee, aber die Dreiviertelstunde, Stunde, die ich dann im Tiergarten rumstreuner, das ist meine Art runterzukommen und ich komme nach Hause, mache den Schlüssel ins Schlüsselloch und bin angekommen. Das war's. Da ist nichts mehr im Kopf. Das
aber
dann,
lass uns das machen mit Zehlendorf.
Voll gerne. Das machen wir.
Auch nach Zehlendorf.
Ja. Boulette. Ah ja,
Boulette
für mich
und
nicht,
Eierlikör.
Aber
du keine Boulette.
Ich trinke dafür den Eierlikör aus.
Oh ja, ich mache beides. Absolut, gerne.
Klingt mega.
Raffaele, so langsam läuft die Zeit davon.
Mhm.
Du hast bei uns noch nie die Ente gegessen, ne?
Nee.
Auweia.
Aber ich hörte schon von
dir. Es ist Pflicht.
Es ist schon.
Ich werde gucken, wann du kommst. Das Schöne ist, bei der Ente, der letzte Gang ist ein Glückskeks. Tatsächlich, ne, also standardgemäß. Und uns gehen die Sprüche aus. Deswegen bitten wir dich für eine Anregung als neuen Glückskeksspruch.
Aha. Ich habe tatsächlich eins. Und das heißt, das Glück tritt gerne in ein Haus ein, wo gute Laune herrscht.
Der ist sehr schön.
Den könnten wir uns über die Tür hängen.
Der ist wirklich sehr schön.
Ja, und ganz ehrlich, ich glaube ganz, ganz fest daran, weil es ist wirklich so. Ich habe in meinem Leben unfassbar viel Glück gehabt. Und ich glaube, weil ich so positiv bin. Ich bin ein positiver Mensch. Es gibt für mich nicht das Problem. Es gibt immer die Lösung, ne?
Weißt du, was meine Mutter immer sagt zu uns, wenn ich, bei uns läuft es auch sehr gut und wir sind, haben auch, uns geht es sehr, sehr gut. Und dann sage ich zu meiner Mutter immer, oh, ich habe schon Glück. Und dann sagt die immer, ja, aber du warst auch immer fleißig.
Ja.
Du hast dein Glück auch hart erarbeitet. Und das ist irgendwo was, was ich auch den jungen Leuten immer mitgebe. Ich sage, Glück, da muss man auch für arbeiten.
Muss man auch greifen können.
Ja,
ne?
Genau.
Also ich finde, Glück musst du greifen können.
Ja. Ja, aber man muss es auch, also um glücklich zu sein, muss man auch Dinge realisieren, finde ich. Es sind ganz viele Leute, die sich immer am Negativen aufhängen und immer an den Problemen aufhängen und sagen, oh, jetzt finden wir keine Wohnung oder oh, jetzt bin ich unzufrieden im Job. Aber dass man selber dafür verantwortlich ist, A, positiv zu sein und B, Dinge zu verändern, wenn sie einen unglücklich machen, sehen halt nicht wenige, aber die Grantler, bei denen ist es halt so.
Ja, das
ist schon, auch so ein bisschen dieses Bewusstsein dafür. Ne? Oder?
Einstellungssache.
Ich glaube, es ist Charakter. Also,
ja, glaube ich auch. Ja.
Und ich glaube, das ist etwas, was du auch in den Windel mitkriegst.
Ja.
Also, es ist eine Frage der Erziehung. Meine Mutter war ein Sonnenschein. Die war die hat uns immer so sein lassen, wie wir sind. Also, sie hat. Ich war eine Furie als Kind, ja. Also ich meine, eine Furie sein zu lassen, das gehört sich schon was dazu. Also insofern.
Das ja, aber das ist tatsächlich so. Meine Mama ist ja auch ein Sonnenschein. Die ist ja immer positiv. Immer. Und meine Mama ist super hilfsbereit und super freundlich. Ja. Und die kommt in den Raum und die strahlt und dann sind alle so, oh, die Andrea ist da. Und die versucht es dann auch allen immer recht zu machen, was für sie manchmal ein bisschen schwierig ist. Und mein Vater ist auch ein sehr sympathischer Mann, würde ich sagen, der auch immer gerne Dinge für andere tut. Und so wurden wir auch erzogen. Meine Eltern haben zu mir nie gesagt, boah, Danny, du bist aber hier, jetzt lass mal, ne?
Mein halt Vater mal die hat Klappe immer eine Nebenrolle so. In unserem Leben. mein Vater hat nie die Hauptrolle gehabt. Also, kann ich dir sagen. Die Hauptrolle hat meine Mutter gehabt. Sie sagte A und es war A. Punkt.
Und jetzt komme ich. Ich hatte zwei Mütter. Ich hatte eine Pflegemutter, eine Tagesmutter und meine Mutter.
Na,
und die und haben beide sind absolut die Hauptrolle gespielt, auch in meinem Leben. Ja, das weiß es ja.
Ja, wir sind aber auch beides hier Vollgas-Powerfrauen.
Das stimmt.
Aber richtige, ich hab ja damals richtig Schiss gehabt, wenn du zwei Schwiegermütter treffen musst.
Zuerst die erste.
Interessant, oder?
Boah.
Die zweite. Mir reicht schon eine.
Ja, aber, das war echt, aber die erste hat super gemacht. Also, seine leibliche Mutter kam damals, das werde ich nie vergessen, in Wien über die Straße gelaufen. Ich dachte, boah, was für eine Frau, die ist grandios. Ich liebe meine Schwiegermutter. Und die kam auf mich zu, hat mich sofort umarmt. Oh ja, ich bin die Marie. Und dann saßen wir in der Wohnung und das Erste, was sie ausgepackt hat, sind Ballettbilder vom Philipp als Kind.
Doch, Philipp, Ballettbilder, die würde ich auch mal gerne sehen.
Die und dann hatte die Ehenstein und dachte ich mir, was für eine geile Frau.
Ja, das war noch nicht mal wegen der Jenny, sondern die wollte mir die Bilder mitbringen. Ich habe gesagt, hättest du mir die nicht nachhergeben können? So einfach unauffällig, wieso musst du das machen? Das ist doch so schön, ach, das ist doch so toll herrlich. Und so süß. Oh.
Das war herrlich. Und Mama Graziella war da auch, war auch mein erstes Zusammentreffen, war super. Die hat zu mir gesagt, was bist du für ein Sternzeichen? Dann sage ich, Löwe. Ja, super für den Philipp, super, der brauchte mal jemanden, der ein bisschen so, komm, lass mal eine rauchen gehen.
Sag ich, okay, super. Mama Graziella.
Mama Graziella, das ist meine italienische Tagesmutter, genau.
Ach, guck mal.
Ist aus vom Gardasee, aus Riva.
Riva,
gebürtig, wohnt jetzt in San Giovanni, Castel de San Giovanni bei Mailand.
Mhm.
Und die besuchen wir jetzt bald auch dann in Italien. Die ist jetzt 80 geworden.
Oh, wow.
Eine Powerfrau, sechs eigene Kinder hat und dann noch mich als Tageskind, als Pflegekind.
Und hat mit Ü70 Mathematik studiert.
Genau, hat dann irgendwann gesagt, jetzt sind die Kinder alle raus, ich muss noch was für den Kopf machen. Hat dann angefangen, die Mathebücher der Kinder, weil die alles aufgehoben hat im Keller, und hat dann angefangen, die Mathebücher zu studieren.
Nicht schlecht.
Und ja, die hat damals das Ehebett zersägt mit der Kettensäge. Ja. Die haben sich getrennt, sie und ihr Mann, und hat die eine Hälfte aus dem Fenster geschmissen. Und das in Köln in einer wahnsinnig
belebte Straße.
Ja, in einer, auch einer sehr schicken Gegend. Die haben ein großes Haus. Auf der einen Seite hat der Polizeipräsident gewohnt. Nee, in Junkersdorf.
Junkersdorf. Ja. Ja.
Und das war also das Gesprächsthema. Und wir sind aus der Schule gekommen. Und, oh Gott, was ist jetzt los? Also eine Powerfrau schlechthin dementsprechend. Haben auch in meiner Erziehung hatten Männer nicht viel zu sagen und zu suchen. Das war sehr.
Aber cool. Es ist gut geworden.
Ja, auf jeden Fall.
Doch, ich denke auch.
Definitiv.
Raffaele, es war super schön, dass du da warst. Ich glaube, wir hätten noch zwei Stunden weiter erzählen können.
Es war mir ein Vergnügen.
Alleine schon über die ganzen Geschichten, die du aus deiner beruflichen Zeit noch erzählen könntest. Aber es kann sich jeder freuen, weil dann wird ja so in 10 Jahren dein Buch rauskommen. 5, 6 Jahre?
Also ich habe schon einen Ghostwriter, ne? Also jemand, der für mich dann schreiben wird.
Stark.
Und das wird spannend. Also ich will das mit aller Kraft, will ich das haben. Und das
hast du schon einen Namen für das
Buch? Nee, habe ich noch nicht. Aber ich habe angefangen, schon vor 2 Jahren zu schreiben. Also immer die Episoden. Und du musst wissen, dass ich ungefähr 35 kleine Notizbücher habe. Ungefähr diesem Format.
Ja.
Also was ist das? DIN
A6? DIN A6, ja.
Wo ich in meinem Hotel immer so kleine Anekdoten geschrieben habe, jeden Tag, was passiert ist und auch, also es geht los mit 14 in meine Tabakplantagen und meine weinende Abende am Bett, okay, weil meine Mutter nicht da war, oder bis zum dann der Weggang meiner Tochter, die ich so begrüßt habe, und sagt, endlich geht sie. Und dann an dem Tag, als sie ging, war ich ein Stück Elend. Ja, also insofern, also, und auch die ganzen Begegnungen, ja.
Ja. Also ich würde es lesen, obwohl ich nicht viel lese. Aber das Buch würde ich lesen.
Ich werde es lesen, wenn es draußen ist.
Schön, freue ich mich drauf.
Vielen lieben Dank. Schön, dass du da warst.
Sehr gerne, danke euch.